Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Post-Credit Talk mit einer neuen Review zu einem ganz alten Film. Hallo Chiara schon mal.
Hi.
Na? Es bleibt nicht bei Brennpunkt Brooklyn, sondern wir machen weiter und arbeiten unseren Pile of Shame ab. Und so die Klassiker nämlich. Gucken wir. Und wir haben uns letztes Mal im Anschluss an unsere Aufnahme, die übrigens auch ganz fleißig gehört wird von euch da draußen, wofür wir sehr dankbar sind, haben wir uns auf Casablanca von 1942 geeinigt, einen absoluten Filmklassiker, von dem zumindest jeder schon mal gehört hat. Und als wir das dann in unserem Gruppenchat besprochen haben, hat auch der liebe Dejan seine Hand gehoben. Hallo Dejan.
So sieht's aus. Ich bin der Dejan und ich bin auch dabei.
Ja, wir sind mal zu dritt und führen diese Reihe, die noch immer keinen Namen hat, aber einfach weiterläuft, irgendwie random und immer mal wieder zwischendurch fort, wo wir über alte Filme sprechen, die wir alle noch nicht gesehen haben und jetzt zum ersten Mal gesehen haben.
Damit wir uns ein bisschen weiter kultivieren.
Damit wir uns weiterbilden und uns legitimieren, überhaupt dafür einen Filmpodcast zu haben.
Weil so.
Wie kann man über Filme reden, wenn man noch nicht mal Casablanca gesehen hat?
Das ganz klassische, den hast du noch nicht gesehen?
Ja, jeder kennt es. Ich habe so viele Filme noch nicht gesehen. Ich glaube, ich habe mehr Filme nicht gesehen als gesehen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich glaube, das ist noch nicht schwer.
Ja. Und natürlich sind da auch ein paar Klassiker dabei. Weil irgendwie, ich meine, wann sollte man Casablanca gucken? So, ne? Das ist irgendwie, keine Ahnung. Aber das ist schön, dass wir jetzt uns selbst einen Anlass geschaffen haben, damit solche Filme mal zu schauen. Ich habe ihn heute erst geguckt, kurz vor dieser Aufnahme.
Quasi. Ich habe ihn gestern geguckt und heute. Und ich erkläre auch später, warum.
Also nicht zweimal, sondern du hast ihn unterbrochen und dann weitergeguckt. Oder hast du ihn
zweimal.
Das ist,
Also,
er ist eingeschlafen.
Anderthalb. Nein, ich erkläre es später.
Also ich habe ihn vor einem Monat geguckt. Das heißt, die Handlung dürft ihr gerne erklären, weil ich habe sie nämlich nicht mehr so detailliert im Kopf.
Du kannst ruhig gerne kurz sagen, warum du ihn schon vor einem Monat geguckt hast.
Na gut, weil ich möglicherweise meine Nachricht nicht richtig lesen kann und möglicherweise halt einfach dachte, dass diese Aufnahme schon einen Monat vorher passiert und ich dementsprechend dem panisch noch versucht habe, letzten Monat zu gucken und alle meine Infos zu kriegen, und jetzt sitze ich hier
ich
und habe halt meine
daran.
Infos nicht mehr.
Das könnte auch so ich sein.
Und die ganze Konversation, nein, das Fass machen wir nicht auf, das ist mir zu peinlich. Also, worum geht's in dem Film?
Soll ich es versuchen zu erklären?
Ja.
Ich versuche es, weil ich habe den Film ja als letztes gesehen. Also wir befinden uns im Jahr 1941, mitten im Zweiten Weltkrieg. Und es ist so, dass viele Europäer gerne nach Amerika flüchten würden. Das ist aber gar nicht so einfach, denn so der einzige neutrale Flughafen auf europäischem Festland ist wohl in Lissabon. Und um dorthin zu gelangen, müsste man ja durchs Kriegsgebiet, durch Frankreich irgendwie durch. Das heißt, viele wählen einen Umweg übers Mittelmeer nach Marokko, genauer gesagt nach Casablanca, um von dort mit einem Visum einen Flug nach wiederum Lissabon zu bekommen, um von da dann nach Amerika flüchten zu können. Warum Casablanca? Das ist irgendwie, das gehört zwar, ist zwar so ein bisschen unter französischer Obrigkeit, sage ich mal, aber ist unbesetzt und da kann man halt irgendwie noch relativ frei leben und ist so ein bisschen so ein Zufluchtsort für diese ganzen gestrandeten Flüchtlinge, sage ich mal. In Casablanca wiederum hat der liebe Rick Blaine, ein US-Amerikaner mit zweifelhafter Vergangenheit, eine kleine Bar, wo sich immer wieder die Leute da alle treffen und sich austauschen. Und in dieser Bar trifft er eines Tages auf eine alte Bekannte, nämlich auf die gute Ilsa Lund, eine Frau, die er bereits vor einigen Jahren in Paris kennen und lieben gelernt hat. Die Wirrungen des Krieges haben die beiden aber auseinandergetrieben und nun taucht sie dort wieder auf, allerdings in Begleitung eines Ehemanns. Und sie wiederum möchte natürlich gerne nach Amerika ausreisen, aber jetzt, wo die beiden aufeinandertreffen, kommen alte Gefühle wieder hoch und es ist so ein bisschen die Frage, wie es weitergeht. Haut sie ab? Bleibt sie bei ihm? wie auch immer.
Entscheidungen, ja. Entscheidungen.
Das ist also ein Drama/Liebesfilm und hat auch gleichzeitig noch so ein bisschen Polit-Thriller, weil da geht es ganz viel so um Korruption und wer ist hier, arbeitet mit den Nazis zusammen und wer arbeitet mit dem zusammen und hast du nicht gesehen. Ganz viele so kleine Sachen, ist also so ein, ja, so ein Period-Piece auch irgendwie. Das Ganze ist in Schwarz-Weiß natürlich, denn der Film ist jetzt 80 Jahre alt. Und das ist allgemein ja ist einer der größten Klassiker der Filmgeschichte. Nicht zuletzt aufgrund von ein paar Zitaten, die man kennt, die so in die Popkultur übergegangen sind. Hier, ich schau dir in die Augen, Kleines, was im Englischen Here's Looking at You, Kid heißt. Oder ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Das sind Sätze, die zum ersten Mal in diesem Film gefallen sind und dutzendfach zitiert wurden im Laufe der Jahrzehnte. Aber hier sind sie zum ersten Mal da gewesen. Das ist ein Film von Michael Curtiz, nicht Curtis, sondern Curtiz, habe ich bei den wenigen Back-Behind-the-Scenes-Sachen, die ich gesehen habe, rausgehört. Und in den Hauptrollen spielen Humphrey Bogart und Ingrid Bergman mit einer schwedischen Schauspielerin, glaube ich, dreifach Oscar-Preisträger. Ja. Humphrey Bogart auch ein Oscar-Preisträger. Das sind so die wichtigsten Namen. Mit den anderen behellige ich euch jetzt nicht, aber ich glaube, das sind so die Namen, die man auch kennt und die sehr ikonisch sind in diesen Rollen, auch was diesen, den Look angeht, so mit dem Trenchcoat und diesem weißen Sakko und so, das sind so, ja, es ist halt einfach so, das sind Bilder und ja, die man halt einfach schon hundertfach gesehen hat, in ganz vielen, ja, ganz oft zitiert wurde.
Ich meine, das war ja auch für die zwei so der Start ihrer, oder also nicht Start, aber so ab Casablanca ging es für die zwei, glaube ich, auch exponentiell hoch, was ihre Filmografie irgendwie anging, weil der Film halt so gut ist und da halt, keine Ahnung, stilistisch ja auch so viel gemacht wurde und das halt einfach vom Storytelling ja so der, ich glaube, also der Film wird ja oft auch irgendwie in so Filmstudiengängen und sowas halt analysiert, weil er halt so viele Storytelling-Punkte irgendwie hat und somit, also haben sie alles richtig gemacht, dass sie da mitgewirkt haben und
Ja, die waren beide schon gemachte Schauspieler, aber das ist so deren, ja, der Film, mit dem sie immer
interessiert
werden, auf jeden Fall. So.
Ja.
Und auch war auch ein sehr großer Erfolg damals. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau, aber wir reden natürlich auch über hier Summen, die heutzutage nur drüber lachen kann. Aber ich glaube, der hat auf jeden Fall einen Millionengewinn erzielt, ob es dann irgendwie 3 oder 4 Millionen am Ende waren, ne, und hat wahrscheinlich Kosten weniger als 1 Million gehabt. Also es, ja, heutzutage wäre es wahrscheinlich ein Billion-Dollar-Film gewesen, aber damals war es einfach so auch ein riesengroßer Erfolg.
Das Erste, was mir in den Kopf gestiegen ist, könnt ihr euch noch an die Speed-Rankings erinnern, in denen wir über charakteristische Orte gesprochen haben?
Mhm.
Ja.
Das ist das Erste, was ich gedacht habe. Das Rick's Café, hier ist es American oder wie das da heißt, das ist ja eigentlich wirklich auch, also das ist so ein eigener Charakter, habe ich mir gedacht. Das fand ich geil.
Ja, der Film spielt hauptsächlich in diesem Café, das von Rick betrieben wird, oder diese Bar, Nachtclub, bisschen auch Casino manchmal, also ist ein bisschen irgendwie alles. Und das liegt, glaube ich, auch daran, das Ganze ist nämlich ursprünglich als Theaterstück konzipiert worden. Also das ist aber nie aufgeführt worden. Also das Studio, Warner Brothers, haben quasi das Drehbuch zu diesem Theaterstück gekauft, bevor es aufgeführt wurde, und haben daraus dann einen Film gemacht. Und deshalb gibt es jetzt hier auch keine riesen epischen, keine Ahnung, Massenszenen oder so, oder ganz große Außenschüsse, sondern es ist viel in Räumlichkeiten spielt das, oder in so engen Gassen vielleicht mal. Aber es ist schon sehr ikonisch irgendwie das Ganze, ne? Weil wir haben da immer eine Band, die da spielt, ist immer sehr voll trotzdem, auch, also da sitzen immer viele Leute, und dann spielt immer eine Band zwischendurch und diese ganzen Gespräche finden dann immer so mal an der Theke, an der Bar oder an einem Tisch statt oder an einem Hinterzimmer. Und es wird viel gequatscht. Auch da wieder natürlich hier diese den kann ich vielleicht doch noch kurz nennen, den Kollegen Dooley Wilson, der spielt Sam, den Pianisten. Hier spielt es noch einmal Sam, ne, unser Lied. Das ist ja auch so ein Klassiker-Zitat, was immer wieder aufkommt und auch humoristisch schon das ein oder andere Mal zitiert wurde. Ja, aber stimmt, diese Bar ist schon sehr ikonisch und ich finde generell, dass diese Stadt, ich meine, der Film heißt ja auch nach der Stadt, dass man so ein relativ cooles Gefühl dafür bekommt, weil einerseits spielt das im Zweiten Weltkrieg und überall ist Zerstörung und Tod, aber da ist irgendwie so, da blüht so das Leben. Wir sind auch manchmal auf so Märkten irgendwie und es ist immer so ein reges Treiben mit diesen engen Gassen, dann hast du diese Bar, wo alle cool gekleidet sind und es läuft Jazzmusik und es wirkt irgendwie so, ist ja wie so ein letzter Zufluchtsort, wo man halt wirklich noch in Freiheit schön leben kann irgendwie. Und trotzdem speist da der Nazi-Offizier mit dem lokalen Polizeipräsidenten und dem amerikanischen Ex-Söldner irgendwie. Also es ist so ganz, ganz verrückt.
Ist schon skurril. Also das ist schon skurril. Das, ja.
Aber ich finde, das macht ja auch, das ist halt auch das Geile daran. Ich finde, man merkt immer wieder, wenn irgendetwas ursprünglich mal fürs Theater konzipiert ist, weil es halt so gut funktioniert. Du kannst die alle, wie sie da breit aufgestellt sind, aus ihrer Herkunft und was sie halt beruflich machen und weiß ich nicht, in diesem einen Ort, in diesem Fleck, in diesem großen irgendwas, das ist ja ein großer Kirmesplatz sozusagen, das funktioniert, du brauchst keine große Erklärung oder so, weil sie kommen halt alle da an, eigentlich, weil sie einen Zweck haben, nämlich sie wollen weg von da oder sie wollen Leute daran hindern, von da wegzukommen. Und ich glaube, dass das halt, also das ist halt gerade deswegen so gut funktioniert, weil es halt ursprünglich mal ein Theaterstück ist.
Ja, und du merkst auch, dass alle Figuren so eine also alle haben einen bestimmten Look, die haben alle so Uniform. Also die Nazis sind immer in Uniform, die Polizeileute sind immer in ihrer Uniform. Humphrey Bogart hat immer diesen weißen Smoking an.
Ja.
Laszlo heißt, glaube ich, Viktor Laszlo oder so, hat auch immer den gleichen Anzug an. Also das ist jetzt nicht so, dass wir hier erwischen wir ihn mal im Schlafanzug am Morgen. Hier sehen wir ihn mal bei der Arbeit auf dem Felde. Nein, sie sehen immer alle gleich aus und sind ganz klar dadurch zu erkennen, auch immer wieder.
Ich finde dafür, dass es aber auch dementsprechend ja eigentlich von der Thematik her ja, also weil wir uns ja irgendwie in diesem Kriegsthema halt befinden, ne, ist es halt ja kein, ich sage es mal, Depri-Kriegsfilm zum Glück. Also es hat natürlich die Spannung, also das ist, es wird schon thematisiert, obviously, und ich finde es aber auch gut, dass es halt, also man merkt es, dass es da ist, aber ich habe jetzt, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen doof, aber ich habe jetzt nicht so ein Unwohlgefühl. Also ich konnte jetzt auch dementsprechend zum Beispiel ganz am Anfang, weil ich natürlich einfach den Film geguckt habe, ohne mich damit vorher auseinanderzusetzen, war das so, ich habe absolut gar keine Ahnung, was für ein Genre dieser Film überhaupt ist. So, da könnte übelst eine Inglourious Best Switch machen und das wird jetzt plötzlich richtig dramatisch alles. Es könnte auch einfach übelst dann natürlich die Liebesstory werden, so Wo bin ich denn hier? Also das war wirklich so eine Sache. Also
sehr schwierig zu greifen, ja. Ich glaube, es liegt auch daran, dass der Film natürlich während des Zweiten Weltkriegs entstanden ist. Und dass das natürlich auch eine Situation war, die, glaube ich, sehr unübersichtlich für alle war. Und viele der Schrecken dieses Krieges ja auch erst im Nachhinein man richtig erfassen konnte und man sich dann damit halt auseinandergesetzt hat. In der Zeit, wo der entstanden ist, in Amerika natürlich, die wussten vielleicht gar nicht genau, wie das in Europa gerade abgeht irgendwie, ne, und was da genau passiert. Und deshalb spielt auch die ganze Ideologie und die Judenverfolgung und so da eigentlich nicht so eine große Rolle. Es wird zwar über Konzentrationslager auch hier gesprochen, aber man merkt irgendwie, dass die, glaube ich, selbst nicht genau wussten, was in diesen Konzentrationslagern wirklich passiert. Weil da wird drüber gesprochen, als ob das nur ein Gefängnis gewesen wäre. Ja. So, ne? Ja. Das ist schon ziemlich krass und deshalb ist, man hat ja immer so einen Reflex, wenn ein Nazi in einem Film auftaucht, dass man direkt so, oh Gott, ne, das ist hier das absolut Böse, den müssen wir und hier sind die alle so, die gehen so miteinander um, die sind so, die verkehren alle miteinander und sprechen so auf Augenhöhe miteinander, das wirkt so uns so fremd, weil wir Nazis ja seit dem Zweiten Weltkrieg immer ganz anders porträtiert werden. Die sind zwar hier auch die Antagonisten, ganz klar, aber sind ganz anders charakterisiert, finde ich. Also das hat mich überrascht im ersten Moment.
Ja, die Stimmung an sich, finde ich halt, ist auch also es ist sehr ausgeglichen, weil ich auch jedes Mal finde, wenn es dann wieder recht düster wird, zum Beispiel wegen irgendwie dem Blick in die Vergangenheit, wie die beiden sich kennengelernt haben oder so. Dann kommt immer, wie heißt der denn, Clark oder wie er heißt, der dann halt der als Comic Relief dazwischen oder weiß ich nicht, eine andere lustige Situation mit diesem Renault oder so, der ja auch so ein bisschen slapstickig irgendwie daherkommt.
Der und Polizei, ich glaube, der lokale Polizeipräsident.
Ja, genau. Und ich glaube, auch das ist mit so ein Ding, was eher ungewöhnlich dann ist in so einem, in Anführungsstrichen, Kriegsfilm oder wie auch immer. Ich finde aber auch tatsächlich ganz interessant den Umgang damit, so wie du es schon ein bisschen gesagt hast, auch vielleicht, weil es halt mittendrin ist, dann, da gibt es ja auch dieses Gespräch, so, ja, was sagen sie denn eigentlich, wenn wir, also in dem Fall halt dann die Nazis, ja, wenn wir in ihrem geliebten Paris sind und dann fällt das ja auch, ja, okay, aber wie ist es mit London? Und dann sagt er, ja, wenn ihr da seid, dann reden wir nochmal darüber. Wo man halt dann, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig sicher war, vielleicht während des Drehs, wo geht hier die Reise eigentlich hin? Euphemistisch gesagt.
Ja, total.
Ich habe auch irgendwo gelesen,
ein laufender Konflikt.
Ja.
Also ich habe auch nämlich irgendwo gelesen, dass die, also glaube ich, gar kein fertiges Skript nämlich hatten, als sie ja angefangen haben zu drehen. Und deshalb haben sie tatsächlich auch sehr chronologisch das halt alles gedreht, weil die Story ja noch so am Schreiben waren, während wir eigentlich schon in Produktion sind. Aber wie gesagt, logischerweise, da kann man ja gar kein Outcome, also vorhersagen, wie der Krieg, also
ja,
wo wir zu den Zeitpunkten sind.
Ist der Krieg auch wirklich nur so ein Backdrop, der auch eigentlich in der Geschichte, die wir hier erzählt bekommen, gar keine so eine große Rolle spielt. So, hier geht es halt mehr so um diese Personen, die alle da ankommen und, wie Dian schon gesagt hat, entweder weg wollen oder andere suchen und so. Das ist so ein bisschen das Ding. Und finde ich aber total spannend, weil, glaube ich, heutzutage, das wird man wahrscheinlich nicht mehr so machen irgendwie. Das, ne, wird man sich wahrscheinlich ein bisschen schwerer mit tun. Wie fandet ihr denn generell so die, also wir haben jetzt schon über die Nazis gesprochen, aber was sind euch noch für Charaktere im Gedächtnis geblieben? Du hast gerade auch den Polizeipräsidenten angesprochen. Wie, also außer jetzt mal über unsere beiden Hauptfiguren reden wir, glaube ich, später, aber wie fandet ihr generell so die Performances und was ist euch da noch so in Erinnerung geblieben? Weil zum Beispiel, kann ich nicht sprechen, dass ich zum Beispiel großer Fan von Louis Renault war und bin, der korrupte Polizeipräsident, der mit den Nazis unter einer Decke steckt, erst, wo man erstmal sagen wird, okay, was ist das denn für ein blödes Arschloch, aber wird uns trotzdem irgendwie so sympathisch auch trotzdem gemacht, dass er auch nur so eine Art Glücksritter ist, der irgendwie so guckt, wie er irgendwie durchkommt und auch eigentlich nicht von Grund auf böse ist, sondern irgendwie auch
nur. Ja, er sagt es ja auch. Er sagt doch auch irgendwann direkt, ich kümmere mich hier nur um mein eigenes Schicksal oder irgendwie so in die Richtung. Oder mich interessiert nur mein eigenes Schicksal. Ja, also genau, das sind halt auch eigentlich somit die zwei Charaktere, die mir auch besonders dann im Kopf geblieben sind halt dieser Polizeipräsident oder wie er heißt. Und halt vor allen Dingen der Butler, ne? Weil ich finde, dass die halt so ihr Gutes auch dazu tun, also ich finde, es gibt keine Längen und die Längen gibt es nicht, weil diese beiden Charaktere ziemlich gut im Pacing eingesetzt werden. Das, ne? Und deswegen, ich fand, ja, darstellerisch, ich habe immer eigentlich ein Problem mit älteren Filmen, deswegen ist es für mich immer kurz eine Hürde daran. Aber ich fand es eigentlich ganz angenehm, also für mich persönlich überraschenderweise.
Also ich fand, es gab jetzt ja keine exponentiell großen Performances. Also es war ja alles relativ normal, würde ich jetzt mal behaupten, von den Performances her. Da waren jetzt ja nicht überaus starke Emotionen. Aber sie haben trotzdem die Emotionen, also haben sie gut rübergebracht, so in der Art und Weise. Und ich finde trotzdem, was man auch anmerken müsste in dem Sinne, ist das halt irgendwie jede Person, da ja halt ihre eigene Storyline halt irgendwie halt hat. Also die, es wirkt, keine Ahnung, man hat das ja heutzutage wirklich oft, das ist dann halt so, ach, und das ist einfach nur hier the comedic relief und ist best friend, oder aber man hat halt selbst gar nicht irgendwie einen Bezug zu der Person. Und ich finde, hier hat wirklich, wie gesagt, hat auch selbst der Pianist irgendwie und halt auch der Polizeichef, die haben halt alle so noch, hat ihre eigene Storyline und ihre eigenen Ziele sozusagen. Also die, ja. Deswegen funktioniert es halt irgendwie so gut,
ja, und mit auch diesen ganzen Charakteren. Auch der Schurke hier, Major Strasser oder wie er heißt, auch der, der spielt gar nicht so eine große Rolle. Irgendwie erst war so ein bisschen das auslösende Element irgendwie, auch so das, was so im Hintergrund die ganze Zeit die Strippen zieht. Aber eigentlich geht es trotz dieser Konflikte vielmehr ja um das Spiel miteinander zwischen diesen ganzen Figuren, die eigentlich da leben und irgendwie miteinander auskommen. Das fand ich auch total cool, weil ich auch total überrascht war, dass zum Beispiel, wie gesagt, dieser Pianist, wo uns, das könnte auch einfach irgendeine Figur sein, der einfach da ist, aber dann kommt dann irgendwie raus, nee, die haben schon eine ganz lange Vergangenheit miteinander und die haben schon ganz viel miteinander erlebt. Das wird zwar nur so angedeutet, aber dadurch bekommt er direkt viel mehr Gewicht und viel und ganz viele Sachen ergeben auch viel mehr Sinn, wenn die dann miteinander interagieren. Fand ich tatsächlich krass, weil das ein Film ist, der ist ja knapp, ich glaube, anderthalb Stunden, ein bisschen mehr als anderthalb Stunden lang.
Der ist eine Stunde 42. Ja. Also der überschreitet tatsächlich die 100 Minuten schon.
Und hat wirklich viele Figuren, die dann irgendwie eine krasse Backstory trotzdem noch erzählt bekommen. Wir haben dann den Ehemann von Ilsa, Viktor Laszlo, der so eigentlich die Hauptfigur mehr oder weniger in diesem ganzen Konflikt ist, so, weil um den dreht sich mehr oder weniger alles. Es ist ein politischer Aktivist, sag ich mal, und ein Widerstandskämpfer, der entkommen ist und den man wieder habhaft werden will. Aber irgendwie kann man es in diesem Land und in Casablanca auch gerade nicht, weil da ist alles irgendwie anders geregelt. Also da ist quasi jeder frei. Und auch der hat eigentlich so die tragischste Vergangenheit von den allen, so, wo man erst sagt, der war im KZ und man dachte, er wäre tot, und dann lebt er doch wieder und dann hat er seine Frau wieder gefunden, die aber sich zwischenzeitlich anders verliebt hat, so eigentlich sehr so der das Krasseste erlebt von allen. Und auch die Hintergrundgeschichte von Rick, die ja auch nur so in so einem Dialog angesprochen wird, so, ja, du hast mal Waffen geschmuggelt und du hast in Spanien gegen die Faschisten gekämpft und so. Und alle haben so, bringen so was mit in diese Stadt, irgendwie so ein Paket. So, das ist total abgefahren, irgendwie super schön gemacht.
Ich finde es vergleichsweise, und ich finde es natürlich irgendwie traurig, aber gut, das ist ein Film zu der Zeit, dass halt fast die Ilsa so mit am schwächsten wirkt. Also ja. Weil, also wie gesagt, halt gerade auch Rick, man denkt, oh, das ist, keine Ahnung, cooler, lass ihn auch zynisch irgendwie sein, halt Restaurant-Café-Besitzer. Und dann ist halt aber die Sache von, ah, nee, da setzt sich halt aber doch hier heim, also halt unterbewusst eigentlich ja wirklich voll für vieles ein. Und dann hatte er natürlich dann, dachte er, hat die große Liebe, wird dann auch noch verlassen. So, und dann kommt die Olle wieder rein. Da denkst du ja auch so, komm, was soll das jetzt? Und irgendwie die, keine Ahnung, sie hätte doch auch einfach noch einen Brief an Rick schreiben können. Hey, sorry, mein Mann ist doch nicht tot. Ich kann jetzt nicht mit dir abhauen. Tschüss.
Naja, sie hat ja schon eine Note hinterlassen. So,
ja, aber halt.
Und da hat sie gesagt, ich werde mich jetzt nie wieder bei dir melden.
Ja. Ja, sie kommt schon recht schlecht auch weg. Bis dann so im letzten Drittel, sage ich mal, wenn dann so das revealed wird, wie da sich alles zugetragen hat. Aber was hattet ihr denn generell von unseren beiden großen Hollywood-Stars, Hauptdarstellern? Habt ihr die Chemie gefühlt?
Ich muss sagen, nicht so, zugegebenermaßen. Ich fand es irgendwie, also gerade zum Beispiel diese Rückblende nach Paris fand ich irgendwie so, weiß ich nicht, hölzern oder so. Aber das ist vielleicht auch nur mein Eindruck. Ich fand halt, dass die beiden jeweils viel bessere Chemie mit anderen Rollen hatten als zwischeneinander.
Ja, da gehe ich mit.
Voll. 100%. Ja. Ich finde diese Rückblick nach Paris, das fängt an mit so einer cheesy Rückprojektionsautofahrt. So, das ist richtig schön schlecht. Irgendwie. Und dann wird uns da erzählt, dass sich da scheinbar die große Liebe gefunden hat, irgendwie. Das muss ich auch sagen, dafür, dass das ja so eine ikonische Liebesgeschichte ist und so, und dass es da ja wirklich auch drum geht im Kern für diese beiden Figuren, habe ich das auch nicht so richtig gefühlt irgendwie. Da habe ich das Gefühl, dass moderne Romanzen das besser hinkriegen, einem das zu vermitteln. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Ich weiß nicht, wie der Altersunterschied zwischen den beiden war, aber irgendwie ist das so ein bisschen... Und er ist halt auch die ganze Zeit, wie Chiara schon gesagt hat, so ein bisschen hölzern und irgendwie so ein bisschen zu cool und zynisch. Und sie ist aber die ganze Zeit eher so verhuscht und, ach, weiß ich auch nicht, so ein bisschen, ja. Es kam wohl also, auch noch hinzu, dass sie größer ist als er und er immer auf einer Kiste stehen musste in den gemeinsamen Szenen. Vielleicht hat ihm das auch nicht so gefallen, aber ja, irgendwie also, so richtig gefühlt also, habe ich es auch nicht.
Zwischendurch dachte ich halt, die Dialogszene zwischen Rick und Victor, die ja da in dieser einen Nacht ist, die fand ich hatte schon mehr Dynamik als die Szenen zwischen Rick und Isla. Heißt die Isla, ne?
Ja, bis auf der letzte Dialog zwischen denen. Das ist halt wirklich dann stark, aber habe ich dann auch gefühlt, aber nicht dadurch, durch das, was mir vorher gezeigt wurde, sondern da fand ich halt wirklich die Performance ist auch stark einfach.
Ja.
Genau.
Also ich habe es gerade, Humphrey Bogart ich weiß nicht, wie weit im Voraus der produziert wurde, aber war halt was 42 oder so. Und die Ingrid Bergman war höchstens 27.
Na gut.
Also da sind gute...
Also heutzutage wäre es eine ausgewogene Ehe.
Ja.
Was mir aber gefällt ist, aber das ist wahrscheinlich auch, weil ich vielleicht die Sehgewohnheit heute langsam auch mir gefällt, dass das alles nicht so überdramatisiert ist. Also ja, die beiden zwischeneinander sind jetzt nicht immer so authentisch, aber es ist alles nicht so, also denen reicht im Prinzip ein Kuss und die müssen jetzt nicht hammerhart miteinander streiten oder so. Also das ist jetzt sehr, sehr plakativ, aber das finde ich, das zeichnet sich durch den ganzen Film aus, dass auch die Dialogsequenzen oder auch die Verhöre oder so, die Leute reden halt noch miteinander. Aber also ich finde es ist nicht so hallmarkig, was, glaube ich, heute so Einzug gehalten hat, auch immer in diesen und weißt du noch in Paris, das war alles viel besser.
Ja, es ist auch nicht so kitschig inszeniert, also schon mit Musik und so, schon, aber es ist jetzt auch nicht dann die große Schlussszene, wo, ich meine, lustigerweise ist es ja an einem Flughafen, aber wo er zu ihr gerannt kommt und dann applaudieren alle, die drumherum stehen und sie fallen sich in die Arme, so ist es halt auch nicht, sondern
genau,
es ist halt sehr intim zwischen den beiden, so, das ist schon ganz schön gemacht.
Es ist
nicht so fürs große Publikum.
Ich glaube, vielleicht ist es realistischer, es ist so, wie es eigentlich im echten Leben auch wirklich sein würde.
Ist das der Grund, warum du ihn nochmal geguckt hast?
Nee, ich habe ihn tatsächlich nochmal geguckt, weil ich gelesen habe, dass er irgendwie 92 oder so zu einem Re-Release in koloriert rauskam. Und während des Guckens in Schwarz-Weiß ist mir halt vor allen Dingen die Szene mit dem älteren Ehepaar hier, oh, what watch? Oh, it is, oh, so much, weißt du? Oder auch die Szene mit dieses typische, was sagen die Deutschen eigentlich da? Und alle reden Deutsch. So, und das, und dann in dem Ding mit, okay, der wurde koloriert. Ich habe ihn mir dann heute Morgen nochmal rausgesucht und habe ihn dann in koloriert nochmal geschaut und dann halt auch im Originalton. Und das ist, weil ich ihn ja natürlich dann jetzt auch aktiver mit Farbe im Kopf habe, ist das mit dem Schwarz-Weiß für mich gar nicht so schlimm. Aber es ist wirklich ein Mehrwert, ihn im Original zu gucken, weil die ganzen Akzente vor allem, das macht das Ganze irgendwie noch ein bisschen cooler, weil es nochmal mehr verdeutlicht, die kommen alle von woanders. Der Sascha, der Barmann, der hat halt seinen russischen Akzent und dann sind da halt die mit dem französischen Akzent und dann gibt es halt die Deutschen und hier so aus, was keine Ahnung, von Böhmen oder was auch immer, die da alle kommen und die haben halt dann auch wiederum ihren Akzent und dann in kurzen Situationen wechselt halt vielleicht jeder mal dann kurz in seine Muttersprache und das verdeutlicht halt nochmal, dass es da so ein großes Auffangbecken der verschiedensten Charaktere, die aber irgendwie alle aus demselben Grund dann da sind.
Und ja, deshalb, liebe Leute, in Original gucken.
Ja, ich habe ihn auch tatsächlich in Original geguckt. Und wir hatten ja letztes Mal bei French Connection, gab es ein bisschen Probleme, was so den Ton angeht. Weil das ja eine bewusste Entscheidung war, dass man da viel so von den Hintergrundgeräuschen und so und dann sehr in diesem Slang, in diesem New Yorker Slang geredet wurde. Das war ein bisschen schwierig, zumindest für mich. Hier war aber alles prima. Ich meine, der wurde wahrscheinlich auch mehrfach restauriert, natürlich, der Ton und so, aber es war alles schön zu hören und deutlich und ist genau richtig, was der sagt mit diesen verschiedenen Akzenten, das charakterisiert die Leute auch nochmal alle mehr und du fragst ja auch, was hat der vielleicht für eine Hintergrundgeschichte und, ne? Und wenn man natürlich den geschichtlichen Hintergrund kennt, dann weiß man, was die für Vorgeschichten haben wahrscheinlich. Und ich finde das so spannend, weil ich glaube, jeder war schon mal von uns jetzt irgendwie in einem Urlaub und in irgendeiner Bar oder so, wo halt Leute aus allen Nationen sind irgendwie und daran fühlt man sich so erinnert so ein bisschen, so ist, ey, wir sind alle irgendwie, kommen wir von irgendwo her und jetzt treffen wir uns hier, wie verrückt das eigentlich ist. Und was muss das damals für eine Zeit gewesen sein? In Casablanca. Was sagt ihr denn technisch sonst so, wenn wir schon mal bei Ton und sowas sind? Und was ist so filmtechnisch? Ist euch was aufgefallen? Positiv oder negativ?
Also, ich meine, ich habe es irgendwie so im Kopf, also ich fand die Übergänge, ich meine, das ist auch einfach die Sache, weil es halt alles in dem Ricks Café halt irgendwie spielt. Ich fand da halt einfach die Übergänge immer ganz geil, wenn wir halt natürlich irgendwie hier vorne eine Konversation haben und dann gehen wir halt aber Storyline-technisch, dann ist das der, keine Ahnung, dann gehen wir wieder zurück zu dem Typen der Ugarte, der dann ja festgenommen wurde, weil der Schmuggler, wie auch immer, und aber den haben wir halt hinten ja schon gesehen und gehen halt so irgendwie rüber. Das finde ich, also das fand ich halt irgendwie geil, so in der Art und Weise, aber ansonsten,
mir ist halt
schwarz-weiß halt, das hat, ja.
Ja, etwas, wo ich fand, dass das tatsächlich wahrscheinlich dann der Kolorierung zum Opfer gefallen ist, ist halt in Schwarz-Weiß siehst du natürlich die extrem klassischen Oldschool-Lichttechniken, ne? Mit hier nur Gesichter und nur Augen.
Nur
und
die Augenpartie.
Ja. Das ist natürlich, das ist ja, glaube ich, hier so aus dem 1x1 ABC-Buch von wie gestalten wir was Szenisches schön mit Licht und so.
Ja, das Ganze wurde natürlich 100% im Studio gedreht, wie das ja bei Hollywood-Filmen damals natürlich häufig so gemacht wurde. Und gerade bei so einem Film, der halt hauptsächlich in Innenräumen spielt, macht das auch Sinn. Und wir haben ganz viele so Szenen, es wird sehr viel mit Licht gespielt. Dass immer mal, immer wenn du in den Raum reinkommst, erstmal dunkel, dann machen die Licht an und dann siehst du halt, dann geht halt eine, keine Ahnung, eine Tischlampe an und aber auf einmal ist der ganze Raum so ausgeleuchtet, weil dann natürlich dann gleichzeitig alle ganzen Filmscheinwerfer angehen. Dann hast du vor seinem Café ist immer so ein Suchscheinwerfer, der immer so rüberschwenkt, ja, die ganze Zeit drüber. Und wenn so Musikstücke gespielt werden, dann wird nur der Pianist angeleuchtet und das andere ist dunkel und so. So ganz viel Licht-an-aus-Geschichten ist da immer wieder. Könnte man wahrscheinlich jetzt auch drüber philosophieren, was es damit auf sich hat. Gibt bestimmt auch Erklärungen dafür, aber habe ich jetzt nicht parat.
Stimmt, da erinnere ich mich auch relativ am Anfang, wenn der Barmann dann für die eine Frau sagt, ja hier Taxi, und man sieht einmal so den so richtig plakativ einen Scheinwerfer sozusagen, wie er dann da parkt.
Ja, stimmt, und dann geht sie so zu dem Taxi hin und dann schwenkt die Kamera so weg, damit wir nicht sehen, dass das Taxi halt nicht wegfährt, sondern dass nur ein Scheinwerfer auf einmal angemacht wird.
Stimmt. Das ist mir auch viel aufgefallen. Wir haben ja trotzdem, wie du vorhin gesagt hast, dass wir keine krassen Massenszenen haben, hast du ja einfach der Location geschuldet, hast du viele Statisten und Backgrounds. Und man konnte hier oder da erkennen, dass manche so gewartet haben, jetzt gehe ich los.
Ja.
Das ist mir tatsächlich manchmal aufgefallen. Das fand ich schon, aber das fand ich so charmant, weil ich halt so dachte, Alter, das haben die vor 80 Jahren gemacht. Das ist so, weiß ich nicht, das, keine Ahnung, ja. Ich finde das alles so dem Film doch auch so wohltuend.
Verzeiht
oder
man
so.
Das auch. Ja. Ne? Das ist so, die haben also sowieso, ich habe so ein paar Sachen habe ich tatsächlich gelesen, dass die natürlich auch mit so Miniaturen und so gearbeitet haben. Es gibt am Anfang so eine Szene, wo wir einmal über die Dächer von Casablanca gucken, was offensichtlich irgendein Mudpainting oder irgendwelche aufgemalten Kulissen sind. So, und da gibt es die eine lustige Geschichte, dass am Ende beim Flughafen sie kein Flugzeug hatten, weil sie irgendwie zu der Zeit nicht auf dem Flughafen drehen konnten. Und dann haben sie einfach ein kleineres Flugzeug aus Holz dahinter gestellt und haben da Kleinwüchsige als Flugzeugtechniker dran arbeiten lassen, damit es so aussieht von der Perspektive, dass das Flugzeug weit weg steht und da Menschen dran arbeiten. Ja.
Ja.
Kann man so machen. Hat funktioniert irgendwie. Ne? Man muss sich nur zu helfen.
Ist auch wieder Filmtechnik. Perspektiven einfach. Ja. Ist also
es ist sowieso so, dass das wohl damals Warner Brothers, so da haben wohl nur die Crème de la Crème dran gearbeitet, so was Cutter und Visual Effects und Kamera und so dran zu tun hat. Damals war das ja so, ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch so ist, ich glaube nicht, dass diese Studios diese ganzen Leute ja alle unter Vertrag hatten. Also die hatten dann diesen Cutter und hatten diesen Regisseur und diese und auch Schauspieler, die sich dann an ein Studio gebunden haben quasi. Und das war so ein richtiges Prestigeprojekt für die, wo die halt wirklich nur ihre besten Leute hingestellt haben. Und ich finde, dafür, dass der so alt ist, ich habe mich mal wieder dabei erwischt, wo ich dachte, ach krass, das wird man heute gar nicht so viel anders machen. Das wird man irgendwie, auch so Kameraeinstellungen und so, ne, und Kamerabewegungen, wo du denkst, wenn du weißt, was für Riesengeräte diese Kameras früher waren, ist das alles ziemlich smooth und auch nicht viel anders, als man es heute machen würde. Also ich habe mich da häufig so an Scorsese erinnert, der auch immer diese großen Ballsäle und sowas gefilmt hat. Und das war hier so ein bisschen in klein und noch nicht ganz so ausgereift, aber schon ein Vorreiter.
Ich finde vor allen Dingen, dass die Dialoge überhaupt nicht altbacken wirken. Ich finde, dass die Dialoge auch, also jetzt nicht ganz eins zu eins, aber fast so auch heute auch gesprochen werden könnten. Egal, ob es jetzt One-Liner sind oder richtige Gespräche. Du hast halt nicht dieses altbackene Gerede, das klingt jetzt so abwertend, aber ihr wisst, was ich meine halt, sondern es wirkt recht modern oder zumindest halt null gealtert.
Voll.
Ja, das stimmt.
Das ist richtig
voll. Auch von der Story halt, also gerade, ich weiß nicht, inwiefern wir übers Ende reden, aber das hat mich, also es war auch sehr authentisch, wie es natürlich irgendwie geendet hat, also die Entscheidung, die dann irgendwie so getroffen wurde, und das fand ich auch sehr echt eigentlich und realistisch.
Ja, es war halt nicht, man hat sich nicht dem kompletten Kitsch hingegeben, sondern hat es irgendwie realistisch enden lassen. Das finde ich auch gut.
Vor allem auch der Satz ist ja natürlich auch geil. Den "We'll always have Paris".
Boah, ganz ehrlich, gut, dass du es sagst, weil ich habe den Film ja gerade geguckt und man denkt immer an dieses "Spiel's nochmal, Sam", und "Schau mir in die Augen, Kleines", und "Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft". Das sind ja so die großen Dinger. Aber ich kannte das Zitat "We'll always have Paris", kannte ich vorher nicht. Und das hat mich so hart gehittet, weil ich bin gerade auch in so einer Situation, wo ich gerade eine coole Zeit habe, die aber jetzt bald endet, mit Leuten, die ich sehr lieb gewonnen habe. Und ich habe den direkt geschrieben danach auch und habe denen erzählt, dass ich gerade den Film gesehen habe. Und das ist dieses "We'll always have Paris". Also wir haben immer das, was wir zusammen erlebt haben, das kann uns keiner mehr nehmen, habe ich den direkt geschrieben, und ich war so emotional davon, deshalb für mich hat der Film am Ende, hat der so hart gehittet, dass ich dachte, boah, was für ein geiles Zitat, "We'll always have Paris", ist so crazy. Super, und das hat mich so mitgenommen. Also das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, eins meiner All-Time-Favorite-Film-Zitate ever irgendwie.
Oh, schön. Richtig gut. Ich musste direkt irgendwie an La La Land denken, und das ist ja auch einer von meinen Top 10 auf jeden Fall, wenn nicht sogar Top 5 Film, und weil es ist ja auch dieses Ende von, ja, okay, halt einfach etwas wertschätzen und halt irgendwie das, weil es war ja was Wertvolles, uns dann halt aber trotzdem hier gehen lassen, weil die Zeit halt doch vorbei ist und so, aber halt trotzdem natürlich irgendwie noch diese Liebe halt haben, und das war jetzt bei dem genauso. Am Ende halt. Also es war halt so, ach, ja, der Moment war da und es ist jetzt halt aber anders geendet und es ist trotzdem auch okay so. Und alle haben ihren richtigen Weg irgendwie und so soll es sein.
Voll, der
und
endet ja auch trotzdem auf einer super optimistischen Note irgendwie noch. Oh, ne? Das ist ja auch so schön. Und ich muss auch sagen, der Film ist sehr interessant die ganze Zeit und wie der schon sagte, nicht langweilig. Aber ich finde so die letzten 20 Minuten finde ich bärenstark. Fand ich super, war ich total drin, fand ich spannend, fand ich emotional richtig gut.
Und
da dachte ich so, okay, jetzt verstehe ich, was diesen Film so ausmacht.
Und ich finde den Twist des Charakters, den man ja nicht so erwartet, also ich habe ihn zumindest nicht so erwartet, der ist auch nicht so aus der Luft gegriffen, sondern aufgrund der Situation, die da halt passiert und was wir halt vorher über diese Charaktere so gezeigt bekommen haben, war das für mich auch durchaus verständlich. Es war, also es hat mich überrascht, aber es war so, ja, okay, ich verstehe es. Es ist kein so, ja, das habe ich mir jetzt einfach mal so gerade so ausgedacht, Ding.
Ja, und es ist irgendwie, schließt es auch so diese Klammer, weil die ja alle weiterziehen, woanders hin wieder. Und du hast so das Gefühl, die erleben noch weiter Abenteuer, aber wir schauen halt nicht mehr zu. Und genauso haben sie vorher Sachen erlebt und wir haben halt nur einmal kurz so reingeblickt, so in deren Leben, als sie kurz alle an einem Fleck waren. Und jetzt gehen sie wieder in eine andere Richtung weg irgendwie. Ja. Fand ich schön. War ja auch ein zweiter Teil im Gespräch und geplant, der ist aber nie gekommen tatsächlich. Der sollte dann tatsächlich mit Rick und Louis in, wo wollten sie am Ende hin? Ich glaube, irgendwo anders nach Afrika wollten sie dann hin, ne? Und sollte denen dahin folgen. Aber irgendwie ist es ganz gut, dass es so endet. Es ist schon okay. Ja. Wobei es mich trotzdem interessiert hätte, wie es weitergeht. Ich wundere mich auch, dass es nie ein Remake davon gab.
Stimmt.
Oder habe ich das nur nicht gecheckt? Oh, aber ja. Ich finde, das würde sich voll anbieten. Also nicht, weil der Film nicht super, der Film ist, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ich finde den super toll, also ich war wirklich begeistert. Aber ich finde, das könnte man auch noch mal neu auflegen irgendwie. Hätte ich jetzt nichts gegen. Naja. Ich hätte noch ganz kurz was zum Thema Musik zu sagen. Das finde ich auch total spannend, wie da mitgespielt wird. Wir haben einmal das bekannte Musikstück As Time Goes By, wo sich der Regisseur wohl anfangs gegen gewehrt hat, weil er das, oder nee, der Komponist hat gesagt, er findet das irgendwie nicht so geil, aber hat sich dann da durchgesetzt. Ein absoluter Klassiker. Und es sind auch immer mal wieder so Variationen davon im Soundtrack. Da wird immer so ein bisschen mitgespielt. Und was ich total spannend fand, es wird einmal ein deutsches Lied, ein deutscher Marsch gesungen auch, was dann überspielt wird mit der französischen Nationalhymne. Das ist auch ganz cool gemacht. Und dass sie einmal, zumindest habe ich das, glaube ich, rausgehört, die tatsächlich deutsche Nationalhymne genommen haben und die so ein bisschen wie so einen imperialen Marsch.
Ja.
Das gemacht haben. So, ja. Wie Darth Vader. Und sie hatten nur die deutsche Nationalhymne so in
etwas. Das ist ja direkt in der
gespielt.
Das ist ja direkt in der Sequenz, ne, wo die Nazis halt diesen deutschen die Wacht am Rhein oder so ist der Song ja singen und der Rick ja dann sagt, okay, wir spielen jetzt La Marseillaise und daraufhin ist der wie heißt der Strasser oder so ja so erzürnt. Und dann benutzen sie das direkt, was halt so auch ziemlich gut reinpasst, weil sie ja direkt davor die Marseillaise gespielt haben.
Marseillaise, glaube ich, heißt es, oder?
Ich weiß gar nicht. Ich bin sehr schlecht, aber ich fand es.
Ich auch. Aber ich fand es irgendwie lustig, dass sie da so die deutsche Nationalhymne dann so als sein Thema auch so benutzt haben.
Ja, gut, aber damals war der Text ja auch noch.
Ja,
da gab es doch auch ein paar Strophen, die ja gepasst haben. Zu der Zeit, sagen wir so.
Aber da merkt man auch, dass der Film auch politisch ist, weil diese Szene, die du ansprichst, die ich ursprünglich aufgebracht habe, wo dann die französische Nationalhymne gespielt wird, wo wir dann auch sehen, dass viele im Café sich halt erheben, die offensichtlich halt Franzosen sind oder halt generell Europäer und da mitsingen und auch teilweise in Tränen ausbrechen und Vive la France rufen am Ende. Das ist ja schon ein krass politisches Statement auch gewesen, natürlich, ne? Zu der Zeit.
Voll. Aber deswegen ist es eigentlich auch noch, also auf eine gewisse Art ja dementsprechend trotzdem auch heutzutage ja noch ein sehr relevanter Film, weil thementechnisch, also wir haben jetzt auch Flüchtlinge und das Grenzen, Visa, also das sind ja auch Sachen, die jetzt heutzutage ja auch relevant sind. So.
Ja.
Also das Thema ist immer eigentlich präsent.
Ja.
Ist nur nicht schwarz-weiß.
Wobei es hier tatsächlich ja nicht um so Flüchtlingsmassen geht, sondern man hat das Gefühl, dass hier halt nur Leute, die halt sich das überhaupt leisten können, zu fliehen, dahin kommen. Da kommen jetzt nur irgendwelche Aristokraten und Banker und so irgendwie hin, ne? Was ja auch eigentlich das Ausmaß der Katastrophe noch deutlicher macht, dass nur diese Leute überhaupt die Chance haben, abzuhauen irgendwie, ne?
Und trotzdem hast du ja am Anfang diesen Seitenhieb da von dem von dem ganz am Anfang, wo er sagt, ja, jetzt seitdem alle hier das wissen, da kommt jetzt auch der ganze Scam von Europa hier rüber. Das also war schon auch extrem mal kurz angerissen.
Ja.
Tja. Also,
weißt du, plötzlich doof, also hat jetzt nochmal eine Wendung gemacht.
Das Ende.
Das war, sorry, das sollte nicht so gemeint sein.
Ja, aber Fazit, was sagt ihr?
Ist zu Recht ein Klasse, also einer von diesen, den muss man mal gesehen haben, Film. Also, es ist schon auch stilistisch, wie gesagt, er hat. Ich finde die drei Akte super aufgebaut, so in der Art und Weise, wie sie sind. Ich finde schon, man muss sich ein bisschen an das Schwarz-Weiß gewöhnen. Aber trotzdem, auch wenn es kein großes Schauspiel ist, ich finde ihn trotzdem gut.
Ich mochte ihn auch total. Ich war überrascht, dass er mir so gut gefallen hat, weil ich halt, wie gesagt, irgendwie Schwierigkeiten habe immer mit alten Filmen, aber auch hier, ich würde das auch so unterschreiben, der hat zu Recht seinen Legendenstatus und es gibt so viel, was hier einfach so gut ineinander spielt und die ganze Atmosphäre und alles zusammen passt, also es ist wirklich, wirklich sehr gut und kann auch nur sagen, wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte sich auch vom Alter und dem Schwarz-Weiß und so nicht beirren lassen, weil es echt handwerklich und so echt ein astreiner Film ist.
Total, ist ein bisschen schwierig zu, also ich habe ihn jetzt bei Amazon Prime geliehen, der ist glaube ich nirgendwo im...
Ich habe ihn bei HBO Max, ist er dabei.
Ah, okay, bei HBO Max, na gut.
Weil's
das ist halt zum Beispiel so ein Film, ich glaube, den würde ich mir auch nochmal irgendwie auf als physikalisches Medium zulegen, glaube ich. Da hätte ich, glaube ich, den würde ich, glaube ich, auch mir ins Regal stellen. Ich bin super froh, dass wir den jetzt geguckt haben. Also ja, ich weiß nicht, wenn ich sonst mal dazu gekommen wäre, weil das... Also ist jetzt für mich kein 10 von 10, absolutes Obermeisterwerk, aber ich kann das total wertschätzen und für die Zeit war das mit Sicherheit der absolute Oberkracher und der ist immer noch, besteht den Test der Zeit.
Ich würde nämlich sagen, wahrscheinlich vor 80 Jahren war das wirklich ein 10 von 10 Oberkracher,
ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Und echt richtig schön.
Und wir empfehlen Ihnen in Originalsprache, damit man auch die verschiedenen Sprachen alle hört. Und
ja, ich habe aber auch in die Synchro mal reingehört und die ist auch schon damals sehr gut gewesen. Also muss man wirklich sagen, also Deutschland und Synchro ist wurde hier erfunden und groß gemacht. Das macht uns einfach keiner was vor und das kann man auch so machen. Da geht auch, glaube ich, nicht so viel verloren. So ein paar Nuancen natürlich, so was die Charaktere angeht, aber jetzt kein großer Gag oder irgendwas. Also das ist,
das jetzt nicht.
Das passt schon.
Ja.
Ja, prima.
Schön.
Dann bin ich gespannt, welchen Film wir als nächstes gucken.
Müssen wir das jetzt festlegen, oder?
Nee, das dauert zu lang, glaube ich. Also das wird den Rahmen hier ein bisschen sprengen.
Das machen wir off the record.
Nee,
prima.
Sehr gut. Ja, schön.
Dann vielen Dank schon mal euch und danke fürs Zuhören da draußen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid inspiriert, vielleicht auch mal reinzugucken.
Er ist zu empfehlen, Leute.
Auf jeden Fall.
Okay, bis dann.
Tschö, danke.
Tschüss.